Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast und herzlich willkommen zur Reihe Geisteshaltung der Rosenkreuzer und hierbei zu einer Folge der RC-Persönlichkeiten. In Stow in der Grafschaft Buckinghamshire in England ist einer der ersten englischen Landschaftsgärten des 18. Jahrhunderts zu finden. Er ist als politischer Garten bekannt, weil sich sein Besitzer, der erste Viscount of Cobham, verbittert und enttäuscht von der englischen Tory-Regierung seiner Zeit, auf seinen Landsitz zurückzog und sich der Gestaltung des Gartens widmete. In diesem Garten brachte er seine politischen und gesellschaftlichen Werte durch Figuren der griechischen Mythologie und allegorische Darstellungen von Tugenden zum Ausdruck. Kernstück des Gartens sind die Elysian Fields, so benannt in Anlehnung an den paradiesischen Ort im Jenseits, an dem die Seelen der tugendhaften Helden zu finden sind. Dort erhebt sich ein Rundtempel mit der Widmung den alten Tugenden. Und es wird unter anderem Sokrates und Homer gehuldigt mit Inschriften wie dieser. Sie zeichneten sich durch Zivilcourage und bürgerliche Tugenden aus und waren Opfer der Staatsmacht, unschuldig in einem korrupten Staat. Zu dieser Zeit wurden diese subtilen Anspielungen als Kritik an den Lebenden sehr deutlich verstanden. In die Gartenanlage sind weitere Bauwerke integriert, unter anderem eine steinerne Galerie aus zwei Halbbögen mit insgesamt 16 Porträts. In der Mitte dieser Galerie liegt ein kleiner Tempel mit einem Pfeiler, der von einer gestuften Pyramide gekrönt wird, die früher von einer Statue des Merkur geschmückt gewesen sein soll. Im linken Halbbogen zeigen sich Dichter, Gelehrte und Philosophen wie John Milton, William Shakespeare, John Locke, Isaac Newton, Alexander Pope und Francis Bacon. Mehr als 100 Jahre nach seinem Tod wurde Francis Bacon in diesem Garten in Gesellschaft von weiteren Freigeistern seiner Zeit in Form einer Büste in Szene gesetzt, die insbesondere jene Auffassung zum Ausdruck bringt, dass Erkenntnis auf Erfahrung beruhen muss. Diese Suche der abgebildeten Persönlichkeiten nach Wahrheit, fern vom vereinfachenden Dogma, wird in der freien Form des Landschaftsgartens in Stow, ein Jahrhundert nach deren Ableben, in Erinnerung gehalten und gefeiert. Sir Francis Bacon möchten wir Ihnen heute näher vorstellen. Er war eine bekannte öffentliche Persönlichkeit im England unter Queen Elizabeth I. Er ist 1561 in London geboren und auch dort im Jahr 1626 verstorben. Bacon ist bekannt als Staatsmann, als Wissenschaftler, als Philosoph und Autor. Die Zeit seines Wirkens fällt in das sogenannte elisabethanische Zeitalter. In dieser 45-jährigen Regierungszeit festigt sich die neu entstandene anglikanische Kirche. In der Literatur entstehen die Werke von William Shakespeare. England als aufstrebende Seemacht umsegelt erstmals die Welt und in Amerika wird die erste englische Kolonie gegründet. Und die moderne Wissenschaft entsteht unter dem Einfluss von Sir Francis Bacon. Wie nähert man sich einem Menschen, der ein so breites Spektrum an Interessen und Aufgaben in sich vereint? Was ist Legende, was ist Wahrheit und was hat er mit unserem alten und mystischen Orden vom Rosenkreuz zu tun? Wie es allen historischen Persönlichkeiten gemeinsam ist, wir können sie nicht befragen und leider nur die bestehenden Quellen auswerten. Und so kommen aus den verschiedenen Blickwinkeln nur Facetten einer Persönlichkeit zum Vorschein. Wir nähern uns diesem Mann im Folgenden als Staatsmann, als Naturwissenschaftler und zum Schluss als Philosoph und Autor über sein Werk Nova Atlantis oder in der deutschen Übersetzung Neu-Atlantis. Schon sein Vater, Nicholas Bacon, war ein wichtiger Beamter am Königshaus als Lord Keeper of the Great Seal, also als Lord Siegelbewahrer von Elisabeth I. Seine Mutter, Anne Cook Bacon, war eine sehr gebildete Frau, eine Autorin und herausragende Übersetzerin von lateinischen und griechischen Texten. Die Erziehung ihrer beiden Kinder organisierte sie zunächst im eigenen Haushalt und nahm dadurch starken Einfluss auf ihre Bildung. Alles in allem waren dies die Voraussetzungen für eine privilegierte Laufbahn in der englischen Gesellschaft. Francis Bacon beginnt schon mit 13 Jahren sein Studium in den Fächern Jura und Medizin und geht mit 15 gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder nach Paris, um beim englischen Botschafter dort Einblicke in die diplomatischen Beziehungen zu erhalten. Der Tod seines Vaters bringt die beiden Brüder dann nach London zurück und Bacon beendet sein Jurastudium, lässt sich als Anwalt nieder und wird mit 20 Jahren erstmals als Abgeordneter ins House of Commons gewählt, wo er 37 Jahre lang wirkt. 1617 wird er, wie vormals sein Vater, selbst zum Lord Siegelbewahrer und ein Jahr später zum Lord Kanzler ernannt, womit er das höchste und wichtigste Amt eines Würdenträgers in der Regierung des Königreichs bekleidet. Er erhält den Titel des Baron Bacon of Verulam und einige Jahre später des Viscount of St. Alban und ist fortan auch Mitglied des House of Lords. Sein politischer Werdegang verläuft nicht konfliktfrei, aber aus allen Krisen geht er unbeschadet hervor. Einerseits ist Francis Bacon der gebildete, diplomatische, ehrgeizige Staatsmann der Königin, aber er ist auch Wissenschaftler. Seine Ausbildung ist, wie in dieser Zeit üblich, sehr vom Auswendiglernen alten Wissens geprägt und er sehnt sich früh nach neueren Methoden, die neues Denken und Forschen ermöglichen. Sehnsüchtig auch nach gesellschaftlich relevanten Neuerungen und Erfindungen für eine bessere Welt, schreibt er in seinem Werk zur Reformation der Wissenschaft Novum Organum, Zitat, denn die Wohltaten der Erfinder können dem ganzen menschlichen Geschlecht zugutekommen. Zitat Ende. Er ist überzeugt, dass menschliches Wissen stets zunimmt und durch Forschung befruchtet wird. Dazu braucht es, nach Bacon, Experimente, um die Beobachtungen der Naturgesetze immer wieder zu überprüfen. Sein wissenschaftstheoretisches Werk Novum Organum spiegelt die Entwicklung der Zeit. Und so wird Francis Bacon wichtiger Vordenker der Royal Society, einer Gelehrtengesellschaft zur Wissenschaftspflege in England. Seine Ideen bilden die Grundlage für deren Gründung im Jahr 1660. Francis Bacon hat versucht, Königin Elisabeth I. und später ihren Nachfolger James I. für sein Projekt der Reorganisation der Wissenschaften zu gewinnen. Erst mit Charles II., lange nach Bacons Tod, wurde sein Traum mit der Gründung der Royal Society Realität. In seinem Buch Über die Würde und Entfaltung der Wissenschaften von 1605 führt er aus, dass Wissenschaft nicht länger Gegenstand nutzloser Spekulationen sei, sondern ein geeignetes Instrument, um einen schöpferischen Fortschritt des Wohlstands und des Glücks für die Menschheit zu bringen. Und dazu regt er die Schaffung einer Bruderschaft an, welche die Wissenschaftler aller Länder vereinigt, eine Gruppe also, in der alle ihr Wissen untereinander austauschen können, zum größten Vorteil aller. Wenn Sie sich einmal oder noch einmal die Folge dieses Podcasts vom 2. Juli 2024 anhören wollen, klingt in Die Utopie der Rosenkreuzer die Analogie zu diesem Anliegen sehr deutlich an. Diese Idee hinterlässt er der Nachwelt auch in seinem unvollendet gebliebenen Werk Neues Atlantis. Er formuliert darin eine Utopie der idealen Gesellschaft, die auf den Werten Würde, Aufgeklärtheit und Großzügigkeit beruht. In dieser Utopie stranden europäische Seefahrer auf der Insel namens Bensalem. Sie erfahren, dass die Insel von einem fremdartigen Volk bewohnt wird, dem es gelungen ist, die Weisheit mit der Wissenschaft zu vereinen, und sie entdecken dort die fortschrittliche Wissenschaftsakademie, das Haus Salomos. Dieses Haus ist das Herz der Insel, eine Art Universität, die dem Fortschritt und dem Wohl der Menschheit dient. Dort werden Naturphänomene erforscht und technische Erfindungen hervorgebracht, wie Hörgeräte, U-Boote und Flugzeuge. Die experimentelle Forschung ist durch eine klare Arbeitsteilung gekennzeichnet. Eine Gruppe von weisen Priestern verfügt über ausgedehnte Laboratorien, in denen man sich der Forschung widmet zu den Themen Landwirtschaft, Viehzucht, Medizin, Mechanik und zu vielem mehr. Die Ergebnisse dieser Forschung kommen allen Einwohnern des Landes zugute, in dem Wohlstand und Frieden herrschen. Die Heilung von Kranken ist eine zentrale Aufgabe. Wenn man vom Beginn des Rosenkreuzertums in England unter der Regentschaft von Elisabeth I. spricht, wird Francis Bacon besonders oft erwähnt, wie Christian Rubis in dem historischen Abriss Geschichte und Mythos der Rosenkreuzer, den wir schon öfter hier in unserem Podcast erwähnt haben, ausführt. In der Literatur der Zeit und damit natürlich auch am Königshof spiegelt sich einerseits die Skepsis zu Alchemie und Hermetik und andererseits eine starke Anziehung zur Mystik mit Bezug auf die Werke von Theophrastus Bombastus von Hohenheim, Paracelsus genannt, oder von Heinrich Cornelius Agrippas Werk De Occulta Philosophia und ähnlichen. Die Werke von Shakespeare wie Der Sturm und Wie es euch gefällt beleuchten diese widersprüchlichen Themen. Zauberei und Erneuerung der Gesellschaft hin zu einem Ideal sind die wesentlichen Inhalte. Der Sturm wurde bei den Festlichkeiten zur Hochzeit der Tochter von James I. mit Friedrich von der Pfalz aufgeführt. Die Rosenkreuzerforscherin Frances A. Yates zieht in diesem Stück Der Sturm Parallelen zu den Rosenkreuzer-Manifesten, der Fama Fraternitatis und der Confessio Fraternitatis. Eine ganze Reihe von Schriftstellern beschäftigt sich mit der Frage, ob Francis Bacon der Autor der Stücke von William Shakespeare sei oder sie gemeinsam mit weiteren Autoren niedergeschrieben hat. Konkrete Nachweise dazu gibt es nicht. Oder noch nicht. Auch zu Francis Bacons Beziehungen zu den Rosenkreuzern haben zahlreiche Autoren recherchiert. So zum Beispiel John Haydon, der in seinem Buch Der heilige Führer, der den Weg zu den Wundern der Welt zeigt, von 1662, eine Erzählung mit dem Titel Die Reise zum Land der Rosenkreuzer hinterlässt. Er zieht Parallelen zwischen Bacons Nova Atlantis und der Fama Fraternitatis und macht beispielsweise aus dem Haus Salomon den Tempel des Rosenkreuzes. Nach unserer Überlieferung war Francis Bacon Mitglied der Bruderschaft der Rosenkreuzer und bekleidete als hoher Würdenträger zahlreiche Ämter. Schauen wir uns doch zum Schluss das Werk Nova Atlantis einmal genauer an und hören einen Auszug jener Textstelle, in welcher das Haus Salomos mit seinen Forschungsorten und Erfindungen in Höhlen, Türmen, Gesundheitszimmern, Laboratorien aller Art, Gärten, Apotheken, Werkstätten, Häusern für Optik, Akustik, der Sinnestäuschungen und seinen kulturellen Einrichtungen beschrieben wird. Der Vertreter von Ben Salem verabschiedet sich von den Besuchern mit folgenden Worten: Gott segne dich, mein Sohn. Ich werde dir das großartigste Juwel schenken, das ich besitze. Gott und den Menschen zuliebe werde ich dir vom wahren Zustand des Hauses Salomons erzählen, damit du, mein Sohn, darüber völlige Aufklärung erhältst, werde ich folgendermaßen vorgehen. Zuerst werde ich dir den Zweck unserer Gründung auseinandersetzen. Zweitens die Vorrichtungen und Mittel, die uns für unsere Arbeit zur Verfügung stehen. Drittens die verschiedenen Obliegenheiten und Funktionen, die unseren Mitgliedern zugewiesen sind. Viertens die Weihen und Zeremonien, die bei uns üblich sind. Unsere Gründung hat den Zweck, die Ursachen des Naturgeschehens zu ergründen, geheime Bewegungen in den Dingen und die inneren Kräfte der Natur zu erforschen und die Grenzen der menschlichen Macht so weit auszudehnen, um alle möglichen Dinge zu bewirken. Nach dieser Rede stand er auf. Ich aber beugte, wie mir gewiesen war, das Knie vor ihm. Da legte er seine Rechte auf mein Haupt und sagte: Gott segne dich, mein Sohn. Er segne auch den Vortrag, den ich dir gehalten habe. Ich erteile dir die Erlaubnis, ihn zum Wohle unserer Völker weiter zu verbreiten. Denn wir leben ja hier in Gottes Hut als ein Volk, das anderen ganz unbekannt ist. Dann ging er fort.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Podcasts abonnieren. Besuchen Sie uns auf YouTube unter Amorg die Rosenkreuzer oder in den Social Media. Schreiben Sie uns an info@amorg.de.